Ich will mit euch zugegebenermaßen an einer ganz anderen Stelle anfangen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch noch Rüdiger Nehberg kennt. Er war lange Zeit der deutsche Überlebensguru Nummer eins. Noch bevor es so Leute wie Fritz Meinecke, wenn euch das was sagt, Seven vs. Wild ist eine Serie auf YouTube, die da groß geworden ist und wo es einfach darum geht, unter schwierigen Umständen zu überleben. Aber das ist etwas, vor ihm, vor diesen ganzen neuen Jungs, gab es diesen Rüdiger Nehberg. Er hat ein Buch geschrieben, Überleben ums Verrecken. Das war so ein Survival-Buch. Solche Bücher erklären einem dann, was man machen muss, wenn man in Treibsand gerät oder wenn einem der Fallschirm nicht aufgeht. Oder also meine täglichen Herausforderungen, mit denen ich immer wieder zu tun habe. Oder wenn ich im Spaziergang da über einen Zaun kletter und ich habe es auf einmal mit einem wilden, wütenden Bullen zu tun. Was mache ich dann? Ruhe bewahren, ihn nicht reizen. Aber auch Situationen, in der fast jeder Städter von uns wahrscheinlich irgendwann in seinem Leben kommen will. Und was ich hier mit euch machen will, ist, ich will einfach mal kurz eure Fähigkeiten, eure Survival Skills testen, wie das so ist. Stell dir vor, du stehst einem Bären gegenüber, sehr realistisch. Was wären deine Reaktionen? Was würdest du machen? Also, erste Option: Lauf so schnell, wie du kannst. Zweite Option: Stell dich tot. Dritte Option: Tu alles, um größer zu erscheinen, zum Beispiel durch das Öffnen deines Mantels. Oder vierte Option: Singe ein ruhiges, fröhliches Lied. Okay, es gibt tatsächlich eine richtige Antwort unter diesen Vieren. Und wenn du auf die Option Nummer drei getippt hast, dann sind deine Chancen nicht so gut, aber vielleicht ein ganz bisschen besser als sonst. Von daher, und ich habe mich gefragt, ich sag mal, warum kaufen Leute solche Bücher? Warum gucken Leute solche Serien? Vielleicht ist es der Gedanke, dass du nie wissen kannst, was dir passiert, oder du besser auf irgendeine abstruse Situation vorbereitet wirst. Heute werden wir in der Bibel Leute in einer Grenzsituation kennenlernen. Ich weiß nicht, ob du jemals in so einer Grenzsituation sein wirst und ob wir dann in solchen Grenzsituationen Entscheidungen treffen müssen, aber ich will nicht sagen, nicht, dass du mich falsch verstehst an dieser Stelle, dass so eine Grenzsituation sowas ist wie so ein Survival-Buch oder dass wir jetzt so einen Text haben wie so ein Survival-Buch, aber es macht deutlich, welche Grundlagen in solchen extremen Situationen auf einmal tragen oder eben nicht tragen, welche Erkenntnisse wichtig sind oder eben nicht. Lest mit mir Daniel 3, Abvers 1. König Nebukadnezar ließ eine goldene Statue von 30 Meter Höhe und 3 Meter Breite anfertigen und in der Ebene Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Dann lud er zur Einweihung alle führenden Beamten seines Reiches ein, die Statthalter und ihre Stellvertreter, die königlichen Berater, die Schatzmeister und Richter, die hohen Würdenträger und alle übrigen Beamten der Provinzen. So kamen alle im Babylonischen Reich Rang und Namen hatte und versammelten sich vor dem Standbild. Dann rief ein Herold mit lauter Stimme, ihr Männer aus allen Völkern, Ländern und Sprachen. Der König befiehlt euch, sobald ihr den Klang der Hörner und Flöten, der Zithern und Harfen, der Lauten, Pfeifen und aller anderen Instrumente hört, sollt ihr euch niederwerfen und die goldene Statue anbeten, die König Nebukadnezar aufstellen ließ. Wer es nicht tut, wird bei lebendigem Leib im Ofen verbrannt. Als die Musik einsetzte, warfen sich alle zu Boden und beteten die goldene Statue an. Kurze Pause hier. Wir haben vor 2 Wochen, wenn du dich noch erinnerst, wenn du hier gewesen bist und dich auch mit uns beschäftigt hast über Nebukadnezar, da kam der nämlich schon mal vor und dann wirst du dich erinnern an einen seltsamen Traum, den dieser König hat. Damals erschien das so, als ob Nebukadnezar dem lebendigen Gott dienen wollte. Er hat zu Daniel Folgendes gesagt: Es gibt keinen Zweifel, euer Gott ist der größte aller Götter und der Herr über alle Könige. Das war seine Erkenntnis aus dieser Situation. Aber jetzt wird deutlich, irgendwie dieser Nebukadnezar hat nur ein sehr kurzes Erinnerungsvermögen. Er hat Gott anscheinend komplett vergessen. Aber nicht vergessen hat er das, was er im Traum gesehen hat, nämlich diese Statue. Er will keine Statue, die, wie in diesem Traum, da war es eine Statue auf wackeligen Füßen, das will er nicht, sondern er will, dass es richtig klasse aussieht und so weiter. Denn was das für ihn repräsentiert ist, und das hat er von damals sehr wohl verstanden, dass das eine Statue ist, die seine Kultur, seine Gesellschaft repräsentiert. Und er, König Nebukadnezar, will eine stabile Gesellschaft seiner eroberten Völker. Dieser Haufen von unterschiedlichen Nationen und Kulturen und Sprachen, er steht vor einer, ich hätte beinahe gesagt, eine ziemlich moderne Herausforderung, nämlich einer multikulturellen Gesellschaft. Und Nebukadnezar erkennt, dass diese unterschiedlichen Völker eines brauchen, nämlich Einheit. Wie kann man eine Einheit besser schaffen als durch eine gemeinsame Religion? Und deshalb macht er diese Statue, 30 Meter hoch und aus Gold. Vielleicht wunderst du dich, was hier für eine seltsame Aufzählung von allen Instrumenten. Also da ist ja alles Mögliche aufgefahren, alles wird zusammengeholt und es treffen dort sich eine beeindruckende Menge an Leute. Die ganzen Leiter und Repräsentanten, auch eine nicht unerhebliche Liste von Leuten. Und als ob das noch nicht genügend wäre, diese Leute zu beeindrucken und mit dem Befehl des Königs zu motivieren, das, was der König auch macht, ist, er droht. Und diese Drohung ist knackig. Er verspricht, ich bringe euch um, ich lasse euch verbrennen, wenn ihr gegen mein Gebot verstoßt. Und überleg mal, wie das, also bei mir ist es immer so, dass dann ganz plastisch Bilder in meinem Kopf ablaufen. Also wie ist das? Eine riesige Menge von Leuten. Zahllos, unterschiedliche Völker. Allein das ist schon, glaube ich, für den einen oder anderen beeindruckend gewesen, diese Menge an Leuten. Aber dann beginnt die Musik. Und die Menschenmenge lässt sich nicht zweimal bitten. Alle werfen sich zu Boden. Und das muss, in diesem Moment muss das ein ganz merkwürdiges Bild gewesen sein. Alle Leute haben sich hingebeugt. Und dann stehen ganz einsam in der Landschaft stehen drei Leute. Satrach, Meshach und Abednego. Als wenn die lebensmüde ist, sie weigern sich, sich zu Boden zu werfen. Und also für die Leute drumherum muss ganz klar gewesen sein, was jetzt hier als nächstes passiert. Denn die drei haben jetzt einen mächtigen Gegner. Vers 8. Der Gegner ist nicht zuerst Nebukadnezar, sondern diese Jungs. Einige Sterndeuter aber verklagten die Juden bei Nebukadnezar. Was passiert hier? Du musst wissen, diese Sterndeuter sind Sadrach, Mesach und Abednegos Untergeordnete. Sie können jetzt im Grunde genommen all das an Abrechnung machen, was ihnen so in der Zwischenzeit untergekommen ist. Sie können vielleicht ihren Neid laufen lassen. Es ist die Möglichkeit, ihre Vorgesetzten loszuwerden, und vielleicht auch ihren Posten selber zu bekommen. Und es ist klar, was jetzt passiert. Vers 13. Da packte den König der Zorn und voller Wut ließ er die drei kommen. Als sie vor ihm standen, stellte er sie zur Rede. Schadrach, Meshach und Abednego, ist es wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht vor meiner Statue niederwerfen? Ich gebe euch jetzt eine letzte Gelegenheit, wenn jetzt die Musik ertönt und ihr niederfallt, lasse ich noch mal Gnade vor Recht ergehen. Wenn ihr euch aber meinen Befehlen widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den Ofen geworfen. Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Kurz die zweite Pause. Hast du diese Frage noch im Kopf? Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Und im Grunde genommen ist das keine Frage, sondern dass der König hier, was er deutlich machen will, ist, niemand, kein Gott, keine Macht oder so wird euch drei vor mir retten. Also tut besser das, was ich euch sage, sonst. Aber diese drei nehmen diese Frage ernst und sie antworten mutig. Und jetzt putze ich meine Nase und dann geht's weiter. Vers 16. Schadrach, Meschach und Abednego jedoch entgegnete: Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt rechten. Das ist hier ein unfassbares Vertrauen. Gott kann. Wir sind mit einem Gott unterwegs, der ist nicht dein Gott. Du hast da ganz andere Ideen, aber unser Gott kann. Er kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Und das ist mein erster Punkt für heute Morgen, der mir wichtig ist. Wir dienen einem Gott. Wenn du Jesus vertraust, wenn du ihm folgst, wenn du an diesen lebendigen Gott glaubst, dann glaubst du an einen Gott, der kann. Und ich will euch kurz auf eine Reise mitnehmen. Vor einiger Zeit habe ich von Joel Morgan gelesen und das hat mich sehr beeindruckt. Er hat Missionare in Rumänien besucht. Er fragte seine Freunde, welche Dinge er für die Reise dann zu diesen Missionaren mitnehmen sollten. Und sie haben ihm gesagt, dass es am sinnvollsten ist, dass er was für seine Selbstversorgung mitnehmen soll, ein paar extra Lebensmittel irgendwie, weil die Versorgung dort, wo er hingehen würde, da ist die Versorgung nicht so super und deshalb ist das immer gut, was dabei zu haben. Als er durch den Supermarkt geht, dann betet er: Jesus, was werden Sie wohl durch den Zoll lassen? Und er nahm eine spezielle Packung Erdnussbutter mit, eine Packung Sojapuddingpulver, einige Süßigkeiten, eine Packung Schokoriegel und Kaugummi und einige Dosen, kleine Dosen mit Früchten. Als Joel in Rumänien ankommt, findet er die Missionare in einer sehr schwierigen Situation, oft ohne Heizung und Strom. Die Missionsgesellschaft hatte Schwierigkeiten, mit ihren Missionaren in Kontakt zu bleiben, sodass diese Leute 14 Monate nicht wirklich mit Versorgung gut unterwegs war. Und sie freuten sich. Diese Missionaren freuten sich einfach auf Gemeinschaft, auf einen guten Abend mit tiefen Gesprächen, gemeinsamen Gebet. Und als Joels Zeit fast zu Ende war, erinnert sich an sein Lebensmittelgepäck, die er bis dahin nicht gebraucht hatte. Und er hat eine Idee. Er dachte, okay, es ist Oktober, aber warum nehme ich nicht diese Lebensmittel und wir feiern ein vorgezogenes Weihnachten? Und so tat er seine Sachen in einen Sack rein, fing an, im Wohnzimmer den Weihnachtsmann zu spielen. Die Missionare hatten zwei Töchter im Teenageralter und er fragte sie: Wenn ihr eine Sache aus eurer Heimat haben könntet, was würdet ihr euch wünschen? Wie aus einem Mund kamen Süßigkeiten und vielleicht was mit Erdnuss. Welche Sorte? Fragte Joel und die Mutter unterbrach: Diese Mädchen lieben besonders Reese's Peanut Butter Cups. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es ist das Beste. Es ist das, und ich bin so glücklich, dass man sie inzwischen in Deutschland kaufen kann. Also es ist super und ich verstehe die Mädchen total. Mit einem Kloß im Hals nahm Joel die Maxi-Packung genau dieser Peanut Butter Cups aus seinem Sack. Und die Mädchen fingen an, vor Begeisterung und Freude auf und ab zu hüpfen. Joel verdrückte sich eine Träne und als er die Mutter fragte, nun, worüber freust du dich? Das war jetzt ein gewisses Risiko. Leise sagt sie: Ich vermisse Obst so sehr, besonders Zitrusfrüchte. Und Joel langte in seinem Sack, holte die Dosen mit Mandarinen und die Dosen mit Mixfrüchten raus. Alle mussten lachen, es war ein besonderer Moment. Und dann wandte sich Joel dem Vater zu und er überlegte, ob er die restlichen Dinge einfach aus seinem Sack holen sollte, und damit konnte sich dann der Vater was auswählen. Ich meine, 2 von 3 Wundern ist schon eine ziemlich gute Quote, aber er riskierte das und machte weiter. Und dann, bevor er irgendwie mit Gott diskutieren konnte, hörte er sich selbst sagen: Nun, was ist dein Lieblingsnachtisch? Und der Vater grinste und sagte: Weißt du, das, was ich mag, das mag niemand. Es ist Sojapudding. So schnell hat noch niemand was aus dem Sack rausgeholt in diesem Moment. Vor 7 Tagen und viele Kilometer weit weg hatte Gott ihm eine Idee gegeben, was dort in dieser letzten Ecke Rumäniens passierte, war Lob und Anbetung in der echtesten Form, die man sich vorstellen kann. Diese Familie und ihr Besuch zusammen in diesem kleinen Raum in Rumänien, weinend, singend, Gott dankend, dem Gott, der sich um die kleinsten Details unseres Lebens kommt, den Gott, der, um mit diesem Text zu sprechen, der Gott, der kann. Und ich möchte mir das immer wieder vor Augen halten, dass ich so einem Gott diene, einem Gott, der kann. Er liebt uns und er sieht uns und er wird uns nicht alleine lassen. Der Gott, dem wir dienen, er kann und er ist ein fähiger Gott. Er kann kaputte Ehen heilen. Der Gott, dem wir dienen, ist ein Gott, der uns aus Bindungen, aus Süchte befreien kann. Der Gott, dem wir dienen, kann kranke Körper gesund machen. Er kann dich und er kann mich aus der dunkelsten Sünde heilen und er kann das härteste Herz weich machen und den, der weit weggelaufen ist, wieder nach Hause bringen. Ich weiß, dass Leute hier heute genau das erlebt haben. Wir haben das eben im Video gesehen, dass Gott kann. Die Christusgemeinde ist ein Beweis dafür, dass Gott kann. Oder hier die 3 zu zitieren: der Gott, dem wir dienen, er kann. Aber es bleibt nicht an dieser Stelle stehen. Und ich finde das spannend. Und sie formulieren hier ihre Hingabe, ihre Leidenschaft für Gott, die Treue zu Gott und Achtung. Wie ist es zu dieser Situation gekommen? Sie sind Gefangene in einem fremden Land, schlechte Bedingungen. Und Gott hat ihnen die ganze Zeit auf erstaunliche Art und Weise beigestanden. Er hat sie in einem fremden Ort gefördert, sie zu angesehenen Leuten gemacht. Eines Tages bekommen sie diese Aufforderung, vor diesem Standbild niederzuknien und anzubeten. Für sie ist es undenkbar, dass dieser Gott, mit dem sie so eine Geschichte haben, dass sie jetzt diesem Gott untreu werden, vor diesem Standbild niederknien. Ich stelle mir das so vor, sagt der Text nicht, dass sie kurz miteinander gesprochen haben und ihnen wird deutlich, dass sie jetzt die Quittung bezahlen müssen. Sie müssen dorthin. Vielleicht erinnert sich der König, dass der Gott, von dem Daniel gesprochen hat, dass das auch der Gott ist von diesen 3, der lebendige, wirkliche, große Gott. Und die Hoffnung ist vielleicht, dass er dieses Moment, wo er sich daran erinnert wird, wenn er jetzt diese 3 Jungs da sieht, dass er zur Vernunft kommt. Aber der König denkt nicht im Traum daran. Steht auch nicht im Text, aber vielleicht haben sie kurz gebetet, dass wenn die Menge von Leuten sich zu Boden wird, dass sie irgendwie übersehen werden und dass die Leute schweigen. Aber sie werden gesehen und sie werden denunziert. Sie haben vielleicht gebetet, dass selbst wenn sie gesehen werden, dass sie wegen ihrer guten Arbeit, die sie in diesem Reich gemacht haben, wegen ihrer Treue, dass sie dieser ungerechten Strafe entgehen können. Aber die Strafe trifft sie. Wenn sie gebetet haben, keines ihrer Gebete wurde beantwortet. Wenigstens nicht so, wie sie das erwartet haben. Schritt für Schritt wird dieser Albtraum Wirklichkeit. Keine Möglichkeit zu entkommen. Im übertragenen Sinn, ihr erinnert euch an den Anfang, der Fallschirm ist nicht aufgegangen. Und er wird es auch nicht. Also, wie gehen Sie mit diesem bitteren Moment um? Schreien Sie Ihren Frust raus. Gott, was machst du jetzt mit um? Kündigen Sie Gott das Vertrauen, weil Sie getäuscht worden sind. Geben Sie die Hoffnung auf, dass es irgendwie noch einen Weg aus dieser Katastrophe gibt. Denken Sie, Gott hätte Sie verlassen? Nein, nein. Diese drei bezeugen noch einmal ihren Glauben an den Gott, den sie vom Herzen dienen. Eine der größten Aussagen, die ich kenne, ist voller Hingabe und Vertrauen, Vers 17. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus der Gewalt retten. Und dann der Knaller, das ist erschütternd wie ein Erdbeben, Vers 18. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten und uns nicht vor den goldenen Statuen niederwerfen werden. Und wenn wir dafür in den Tod gehen, dann werden wir mit einem Lob für den lebendigen Gott, werden wir in Treue zu dem lebendigen Gott, werden wir sterben. Ihm dienen wir bis zum letzten Atemzug. Und unser Gott kann. Und das bringt uns zum zweiten Punkt hier. Die Frage ist nämlich, aber was, wenn Gott nicht tut, wenn er nicht handelt? Ist doch wenigstens für mich die spannende Frage, was ist mit meiner Anbetung, mit meiner Hingabe, mit meiner Treue Gott gegenüber, mit meiner Liebe Gott gegenüber, wenn ich nicht das bekomme, was ich will? Oder ist mein Vertrauen, unsere Hingabe an Gott selbst dann stark, wenn er nicht das tut, was ich mir wünsche? Ich habe mit Leuten zusammengesessen, deren einziges und alleiniges Gebet war, dass ein geliebter Mensch wieder gesund wird. Sie hätten alles dafür gegeben, wenn Gott das getan hätte. Und dann war da die schwierige Frage, und wenn Gott es nicht tut? Ja, er kann, aber was, wenn er es nicht tut? Und so stehe ich heute Morgen hier und frage dich, bist du bereit, dein ganzes Leben Jesus anzuvertrauen, selbst wenn er ganz andere Pläne hat und wenn er es nicht so macht, wie du dir das vorstellst? Bist du dann trotzdem bereit zu sagen, Gott, ich will an dir festhalten, ich will nicht aufgeben, ich will dir vertrauen? Ich weiß nicht, um welchen Bereich es dagegen könnte bei dir. Vielleicht geht es um deine Finanzen. Bist du bereit, auf Gott zu sehen? Er kann und er will uns geben, und was wir brauchen, und uns gut versorgen. Er tut das, aber wenn es eng wird? Oder umgekehrt, welche Art von Vertrauen oder Anbetung findet sich in deinen Finanzen? Und wenn er mir nicht alle meine Wünsche erfüllt, willst du sagen, Gott, ich werde meine Knie nicht beugen vor einem Gott aus Gold. Vielleicht sagst du, wenn Gott sich mehr darum kümmern würde, dass Leute mich lieben, dass Leute mich mehr schätzen, dass Leute mich mehr loben, dass ich irgendwie mehr Anerkennung bekomme oder irgendwie mit Leuten wohler fühle ich, wirst du ihm dienen, selbst wenn er das nicht tut? Vielleicht ist es bei dir anders, aber so oft stellen wir Gott Bedingungen. Gott, wenn ich einen guten Tag habe, wenn das mir gelingt, wenn das passiert, was ich mir wünsche, wenn ich ein gutes Gefühl habe, wenn die Dinge passieren, dann werde ich froh und zufrieden leben und dann werde ich anderen von der Größe, deiner Größe erzählen, dann werde ich Gott ganz zur Verfügung stellen. Und was, wenn nicht? Was ist dann? Wirst du ihm weiter treu und mit Freude dienen? Ich will, dass wir der Sache, Tatsache ins Gesicht sehen. Der Name der goldenen Statue, was hinter all dem steht, die Alternative zu dem, dass wir Gott dienen und ihm treu sind, für uns ist diese Statue, dieser Gott ist ganz, für mich ganz klar. Der heißt Ich. Denn schlussendlich ist der Name dieser Statue aus diesem Bericht, es ist die Statue, vor der sich die ganze Menschheit von Anfang an versucht ist zu verbeugen. Die Statue heißt Ich, und du wirst feststellen, dass du entweder irgendeine Statue, irgendeinem Gott dienst, irgendeiner Sache, irgendeinem anderen Menschen, irgendeinem Interesse oder dem lebendigen Gott. Und so frage ich dich heute, wem willst du dienen? Du bist herausgefordert, gerufen, um Jesus nachzufolgen. Selbst Jesus hat seinen Vater inständig gebeten, vielleicht erinnerst du dich, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, erspar mir dieses Leid. Du, Vater, du kannst doch. Aber das Gebet endete dann auch, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Vater, du kannst, aber wenn, selbst wenn du es nicht tust, werde ich diesen bitteren Kelch bis zum letzten Tropfen trinken. Jesus hat dann sein Leben gegeben. Er ist am Kreuz gestorben. Es brauchte den Tod am Kreuz, damit ich, damit du Vergebung unserer Anbetung von irgendwas anderem als dem wahren und lebendigen Gott, damit wir Vergebung dafür bekommen, dass wir ihn verehren, den wahren, lebendigen Gott, ihm vertrauen. Ich will dich fragen, ich will nicht aus dieser Predigt rausgehen, ohne dich das konkret gefragt zu haben. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was du Gott vorenthältst, wo etwas anderes dir wichtiger ist, wo du Dinge in deinem Leben hast, die du zuerst anbetest, wo du versuchst, Gott irgendwie da reinzukriegen oder so? Gott will nicht, dass du ihn irgendwie so in dein Leben schaffst, reinzubuxieren, sondern Gott will der Chef deines Lebens sein. Der Gott, den du anbetest. Beugst du deine Knie vor irgendetwas anderem als vor ihm? Selbst wenn Gott nicht das tut, was du möchtest, wirst du Jesus treu nachfolgen? Und wenn du erinnert worden bist oder wenn du jetzt gerade erinnert wirst an etwas, was du ändern musst, dann fang nicht an, innerlich zu argumentieren und das wegzudrücken und irgendwie, sondern dann lass das Reden Gottes zu. Und vielleicht ist es ein Moment, wo du mit jemandem reden möchtest. Vielleicht ist es ein Moment, wo du mit jemandem beten möchtest. Dann lass diesen Moment nicht vergehen, sondern nutz ihn, um deine Beziehung zu Gott zu klären und vielleicht deine Anbetung, deine Treue, dein Vertrauen zu erneuern. Soweit.